diese meine Worte verwendest. Und dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, Herr. Danke für die Bibel, in der du uns zu uns sprichst, in der du uns zeigst, wer du wirklich bist, in der du uns zeigst, was die Wahrheit ist, in der du uns zeigst, wie die Wirklichkeit ausschaut und durch die du uns frei machst von allen falschen Bildern und von allem, was uns von dir wegzieht und blockiert und hindert, dir wirklich von Herz zu Herz zu begegnen. Amen. Ich bin so froh und dankbar, dass wir jetzt wieder Bibeltexte predigen. Es war cool, dass wir uns letztes Jahr mit dem Thema der Jüngerschaft, also der persönlichen Jesus-Nachfolge, beschäftigt haben. Das war wichtig. Aber jetzt ist, glaube ich, wirklich Zeit, dass wir wieder Gottes Wort, das er uns in der Bibel geschenkt hat, dass wir das zu uns reden lassen, dass wir uns davon ansprechen lassen, weil da einfach eine Kraft dahinter steht, die menschliche Worte niemals haben können. Ja. Wir steigen ein in den Kolosserbrief. Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen da so richtig schön Stück für Stück durchgehen, weil mich dieser Brief so angesprochen hat und so, ja, ich habe mir gedacht, das ist wirklich das, was jetzt für uns, für mich, weil wir sind ja gemeinsam unterwegs, ich stehe da nicht für mich allein, wir sind ja miteinander am Weg. Und was für mich jetzt so wichtig geworden ist und wo ich wirklich glaube, dass uns das richtig weiterhelfen kann, wenn wir da eintauchen und uns damit beschäftigen. Es geht, ich fange, wie sich's gehört, ganz von Anfang an. Kolosse 1, also das erste Kapitel, die Verse ab Vers 1 bis Vers 8. Wo es heißt, diesen Brief schreibt Paulus, der von Gott zum Apostel für Jesus Christus berufen wurde, und unser Bruder Timotheus. An die treuen Brüder in Christus, die in Kolossee leben. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Denn ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereithält, wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie auch euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Epaphras, unser lieber Mitarbeiter, hat sie euch gebracht, der für euch ein treuer Diener Christi ist. Durch ihn haben wir von der Liebe erfahren, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Und ihr seht, ich habe da schon ein paar Sachen hervorgehoben und ja, ich werde dann jetzt darauf eingehen und euch erklären, warum das so ist. Fangen wir an im Vers 1. Paulus bezeichnet sich selbst als Apostel. Und das ist so ein klassisches christliches Fachchinesisch. Das Apostel ist so ein Schlagwort. Manche wollen gern so bezeichnet werden. Manche große Namen werden von anderen damit bezeichnet. Das hat so irgendwie sowas, so ein Apostel ist ja ganz wichtiger und so. Mein Zugang zu solchen Sachen ist ja und nein. Mir fällt in dem Zusammenhang der Satz von Martin Bühlmann ein, wie er gesagt hat, in der Vineyard haben wir keine dienenden Leiter, sondern leitende Diener. Und so ist es mit den Aposteln auch. Die Gabe, das ist eine Gabe von Gott, ja, aber die haben die Menschen von Gott bekommen. Ich bin kein besserer Christ, nur weil ich die Gemeinde hier leite. Ich leite die Gemeinde, weil Gott der Meinung war, dass ich die richtige Person dafür bin und dass ich die nötigen Gaben dafür habe. Ja, aber deswegen bin ich ein besserer Christ oder irgendwie habe ich einen besseren Status. Und mit Aposteln ist es nichts anderes. Es ist eine Gabe von Gott, die wir zum Wohl der anderen Menschen und zu der Nachfolger von Jesus ausüben sollen. Darum geht's. Und nicht, dass wir da jetzt so einen goldenen Rand um unsere Wolke im Himmel deswegen bekommen. Das ist so mein Bild dafür. Das Wort Apostel ist in Wirklichkeit ganz ein überhaupt nicht mysteriös oder was. Das heißt Botschafter oder Gesandter, so wie wir es heute, genau so wie wir es heute auch verstehen. Es ist Paulus, was will Paulus damit sagen? Paulus will damit sagen, er handelt und spricht da jetzt nicht als Paulus. Was er da jetzt schreibt, ist nicht so seine persönliche Meinung, wie er das jetzt findet und wie er das jetzt glaubt und wie er das richtig findet, eher als Paulus, sondern er weiß, dass er da im Auftrag und in Jesu Christi handelt. Das heißt, er schreibt als jemand, der von Gott für einen bestimmten Auftrag ausgewählt wurde. Ja? Dass er sich als Apostel für Jesus Christus bezeichnet, heißt nichts anderes, er handelt im Namen von Jesus Christus. Und im Namen von Jesus Christus handelt man nicht, wenn man im Gebet im Namen Jesu hinten dranhängt. Ja? Das kann stimmen oder auch nicht. Im Namen Jesu Christi handelt er so, wie der österreichische Botschaft in Russland, in Moskau, im Namen der österreichischen Bundesregierung handelt. Das heißt, der österreichische Botschafter in Moskau vertritt dort nicht seine persönliche Meinung, sondern vertritt die Republik Österreich und die österreichische Regierung. Und so ist es mit Paulus auch. Er vertritt Jesus Christus und das, was Jesus Christus für gut und richtig und wahr hält, das gibt er weiter. Genau. Und das hat es mit dem Wort Apostel auf sich. Mehr ist es in Wirklichkeit nicht. Also ich mag es, wenn man diese Dinge da so ein bisschen aus diesem so ein bisschen runterholt auf den Boden der Tatsachen, damit man weiß, ja, es ist eine Gabe, es ist eine wichtige Gabe, aber es ist jetzt nicht so ein überdrüber Ding. Okay? Und dass Paulus mit dieser Dienst heißt auch, er ist mit einer Vollmacht und mit einer Autorität ausgestattet von Jesus Christus. Jesus hat ihm die Autorität verliehen, seinen Dienst weiterzuführen. Und das sehen wir im Leben von Paulus. Das sehen wir einerseits daran, wie er die Botschaft von Jesus verkündigt hat, weil da hat er Unglaubliches bewirkt. Halb Kleinasien hat sich durch den Paulus bekehrt, also die halbe heutige Türkei. Durch die Botschaft, die er dort verkündigt, er weist darauf hin, er hat Mitarbeiter gehabt, wie den Epaphras und Apollos und andere werden da in der Apostelgeschichte und den Briefen genannt. Ja, es war jetzt nicht er alleine, aber er war die maßgebliche Person dahinter. Und wir sehen das auch daran, dass wie er auch übernatürlich gewirkt hat. Er hat genauso gewirkt wie Jesus, indem er Kranke geheilt hat, indem er Menschen von dämonischen Kräften und Geistern, bösen Geistern befreit hat. Das war Teil seines Dienstes, so wie es Teil des Dienstes von Jesus war. Und so wie es eigentlich auch Teil unseres Dienstes heute sein kann und soll. Aber da kommen wir später noch dazu. Kommen wir zum Vers 2. Was wünscht Paulus den Nachfolgern von Jesus in Kolossee? Und das finde ich sehr interessant. Der Satz, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, der ist so wichtig, zum Beispiel, der ist Teil der evangelischen Liturgie. Damit leitet der evangelische Pfarrer seine Predigt ein. Nennt sich der Kanzelgruß. Das heißt, wenn der Pfarrer auf die Kanzel geht zur Predigt, fängt er mit diesem Satz an. Und der Paulus leitet damit alle seine Briefe ein. Meistens fügt er noch dazu Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Denn Jesus Christus hat er da ausgelassen, aber egal. Paulus wünscht den Menschen in der Kirche von Kolossee Gnade und Frieden. Er wünscht ihnen nicht Wohlstand, er wünscht ihnen nicht angenehme Lebensumstände, er wünscht ihnen nicht Freiheit von Verfolgung, sondern Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Und da sind wir bei dem, was die SDR vorhin gesagt hat, was wir in dem Lied gesungen haben. Wenn wir den Blick auf Jesus haben, wenn wir unsere Prioritäten richtig gesetzt haben, wenn wir geborgen sind in der Gnade, das heißt in der Sicherheit, dass unsere Schuld vergeben ist und im Frieden von Jesus, weil wir sicher sind, dass er uns liebt und annimmt, so wie wir sind, ja, dann sind wir getragen und gehalten in allen Umständen, so wie wir es in diesem Lied gesungen haben. Ja. Das ist das, was uns zur Verfügung steht. Das ist das, was Jesus uns geben kann und will. Ja. Und Mir ist in dem Zusammenhang die Aussage von Jesus, wie er vor Pilatus steht, eingefallen, wo Pilatus Jesus fragt, im Johannesevangelium steht das so drinnen, ja, bist du jetzt der König der Juden oder nicht? Und Jesus gibt ihm da keine Antwort, er verweigert ihm die Antwort und schließlich sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und genau dorthin zielt diese Aussage, wenn Paulus den Menschen dort Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, wünscht, dass er sagt, ich wünsche euch das, weil ich weiß, dass alles, was in dieser Welt da an Sichtbaren ist, das ist zerbrochen und vergänglich. Das ist gezeichnet von der Trennung von Gott. Es ist auf eine gewisse, man kann Gottes Herrlichkeit und Schönheit sehen drinnen, natürlich, ja. Aber es ist zutiefst zerbrochen und gezeichnet von unserer Trennung von Gott. Das, was die Bibel Sündenfall nennt, oder im christlichen Fachjargon nennt man das so, ja. Das ist vergänglich, das ist nur oberflächlich, das ist nur oberflächlich. Das Eigentliche spielt sich hinter dieser Oberfläche ab und das ist ein ganz wichtiger Perspektivenwechsel. Und ich gehe später noch darauf ein, warum uns das mitunter ganz schön schwer fällt. Ja. Gehen wir weiter zu Vers 4 und 5. Was für ein Bild zeichnet Paulus von den Menschen in dieser Kirche? Er sagt, einerseits ist er unglaublich dankbar dafür, was er von dieser Kirche hört, was er da hört, wie es dort läuft. Es muss dort viel Gutes gegeben haben. Später geht er dann auch auf die Probleme ein, aber er sagt, grundsätzlich muss es da wirklich einen gesunden, guten Kern gegeben haben, weil er sagt, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch, denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut. Das immer wieder dabei, sie vertrauen auf Jesus, sie vertrauen nicht auf das Menschliche, auf das Sichtbare, auf das, was da ist, sondern auf das, was darüber hinausgeht. Sie vertrauen nicht auf das, was vergänglich ist und zerbrochen ist, sondern auf das, was ewig ist und wahr und richtig und gut ist. Und dann ist noch was, die Menschen dort haben ihre Glaubensgeschwister geliebt. Und das ist auch so eine Herausforderung. Jesus sagt in der Bergpredigt, einen steilen Satz, er sagt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, auf gut wienerisch, dann ist das vor Gott um nichts das Gleiche, dann ist es nicht anders, wie wenn du ihn gleich erschlagst. Das klingt jetzt sehr hart, aber das Problem ist ja das, was sich in unserem Herz abspielt. Und das spricht Jesus an, dass unser Innerstes. Unser Problem ist nicht, was wir tun. Also es kann schon ein großes Problem werden, ja. Aber das Eigentliche, der Kern von unseren Problemen ist da in unserem Herzen drinnen. Dort sitzt das eigentliche Problem. Was wir tun, ist nur eine Folge von dem, was in unserem Herz sich drinnen abspielt. Und wenn ich mich da anschaue, dann denke ich mir, ui, ouch. Denkt einmal an, wir sind jetzt charismatische Freikirchler. Welches Bild habt ihr von den Katholiken mit ihrer Marienverehrung und den Heiligen? Welches Bild habt ihr von der bösen, liberalen, evangelischen Kirche? Welches Bild habt ihr von den gesetzlichen, bösen Evangelikalen, die den Heiligen Geist nicht haben wollen und das alles ablehnen? Können wir diese Menschen wirklich von Herzen lieben als unsere Geschwister? Mir gelingt es zum Teil, aber zum Teil, ja. Ich habe Gott sehr, sehr dankbar. Ich war unglaublich selbstgerecht früher. Ich habe mich, als ich dann in so eine wilde Pfingstgemeinde gekommen bin, war ich überzeugt davon, dass ich jetzt der Elite-Christ bin, weil ich habe jetzt den Heiligen Geist. Ich bin wirklich wahrhaftig bibeltreu und die anderen, das sind alle, naja, die Luschis und die Katholiken, das waren für mich die Götzendiener, die Götzen anbeten und so weiter. So verdreht war da mein Bild. Und da hat Gott an mir zu arbeiten gehabt. dass ich das loslassen habe können und dass er mir gezeigt hat, welcher Schatz in den ganzen all diesen Kirchen drinnen ist und welche Schätze wir diesen Menschen zu verdanken haben, auch und gerade der katholischen Kirche, auf die wir als Freikirche so gern hinbecken. Aber ohne das Erbe, wir stehen auf deren Schultern und ohne diese Kirche wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Und dort sind Menschen, die Jesus lieben, und dort sind Menschen da, die mir ein Vorbild sind, in ihrer Hingabe zu Jesus, in ihrer Ernsthaftigkeit, in ihrer Nachfolge. Auch wenn sie Meinungen haben, die ich nicht teile. Ja? Aber ich glaube, Jesus geht es nicht darum. Ich glaube, das ist, weil Jesus schaut auf unser Herz, wie ernst es mir ist und wie ernst es ich meine. Und das ist ihm, ich würde das jetzt nicht unterschreiben, dass das so ist, aber ich glaube, das ist ihm im Zweifelsfall wichtiger, weil wir sowieso nie perfekt hinbekommen werden, weil alle unsere Erkenntnis bruchstückhaft ist, sagt Paulus im Korintherbrief. Ja. Auch wir haben es nicht verstanden vollkommen. Ja. Und die Menschen dort haben die Hoffnung, die der Himmel, glauben an die Hoffnung, die der Himmel für sie bereithält. Schon wieder, da sind wir schon wieder dort. Diese Abwenden von dem Sichtbaren, von dem, was unsere sichtbare Welt bietet, und hin zu Gott und hin zum Ewigen und hin zu dem, was unvergänglich ist, was ewig bleibt und was diese ewigen Schätze, von denen Jesus auch spricht, dass wir uns die sammeln sollen, dass wir uns keine vergänglichen Schätze sammeln sollen, die Rost und Motten fressen. Mein tolles Rennrad, von dem ich träume, das werde ich mir nicht mitnehmen können. Ja, jeder hat da so seine Geschichten, denke ich mal. Ja, bei mir sind es halt Fahrräder und tolle Audiogeräte, da bin ich ein bisschen crazy. Ja, aber das hat keinen Bestand, das vergeht alles. Und ist im Endeffekt gar nichts im Vergleich zu dem, was wir bei Jesus haben. Und ich habe euch jetzt schon einiges gesagt, wo vielleicht euch schon so ein bisschen immer wieder aufgepoppt ist, was wir haben können. Und wo vielleicht, also mir geht es zumindest so und vielleicht dem anderen von euch, einen oder anderen auch genauso, wo ich merke, ja, ich wäre so gern dort, aber ich merke, irgendwo bin ich es noch nicht. Irgendwo bin ich da noch blockiert, irgendwas steht mir da noch im Weg. Und genau das ist der Kernpunkt, auf den ich heute hinaus will. Da sind wir jetzt beim Vers 6. Was sagt Paulus da über die Botschaft von Jesus? Sie verbreitet sich auf der ganzen Welt und überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Und das ist interessanterweise nur in der Neues Leben-Übersetzung in dieser Klarheit kommt das nur heraus. Ich habe es in der Elberfelder gegengecheckt. Also es ist wirklich, die haben das nicht verändert. Die haben da nur das noch schärfer herausgearbeitet als andere Übersetzungen. Der Punkt ist, sie hat das Leben von dem Augenblick an verändert, als sie die Wahrheit über die Gnade Gottes nicht nur gehört, sondern auch erkannt haben. Und das hat mich so richtig getroffen, weil diese lebensverändernde Kraft, dass das Leben wirklich auf den Kopf stellt, ja, das habe ich in kleinen oder nichts und ein paar größeren Teilbereichen aber erlebt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so umfassend von dem ergriffen bin. Ja. Und dann stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Was steht mir da im Weg und was blockiert mich? Und da komme ich auf das zurück, was ich euch letzten Samstag erzählt habe, und zwar diese Geschichte mit Humanismus und westlicher Welt und das Weltbild, das uns zutiefst geprägt hat, das ganz, ganz tief in uns verwurzelt ist. Und da sind ein paar Punkte, die im absolut krassen Gegensatz zu dem stehen, wovon der Paulus spricht. Und die ganz massiv dagegen arbeiten, dass wir diese Wahrheit erkennen und verstehen und wirklich da in unserem Herzen, dass die uns da in unserem Herzen so richtig tief einfahren kann, wie man auf Österreichisch sagt. Ja. Ich wiederhole noch einmal so diese Grundannahmen des europäischen Humanismus, nämlich nicht Gott, nicht unsere Spiritualität, nicht die Wahrheit, die Gott uns geoffenbart hat, sind für uns das Maß der Dinge, sondern unser menschlicher Verstand. Der Humanismus nennt das die kritische Vernunft. Und da schwingt sehr, sehr viel Elitedenken mit hinein. Weil der Humanismus überzeugt ist, dass die kritische Vernunft so klar und so mächtig ist, dass sich diesem menschlichen Verstandesdenken alles andere unterordnen muss. Auch die Aussagen der Bibel. Wir vertrauen auf Wissenschaft, wir vertrauen auf Fakten, auf zählbare, messbare Fakten und alles, was darüber hinausgeht, lehnen wir ab. Also unsere Philosophie, das, was unsere Gesellschaft prägt. Die Folge davon war eine liberale Theologie, die alles, was in der Bibel an übernatürlichen Wirken drinnen ist, ablehnt, relativiert, sagt, das sind Mythen, das ist primitiver Glaube antiker Gesellschaften, die einfach keine Ahnung gehabt haben. Ja. Also Besessenheit gibt es nicht, die haben epileptische Anfälle gehabt. Ja. Besessenheit ist gaga. Wer sowas behauptet, ist ein gefährlicher Verrückter in Wirklichkeit. Ja. Sagen die. Ja. Also alles, was über die materielle, sichtbare Welt hinausgeht und damit nicht vereinbar wird, wird als nicht existierend abgelehnt. Das gibt's nicht. Punkt. Das ist das, unser Erbe der Aufklärung. Und wir haben es, dass wir den Glauben an so etwas wie eine spirituelle Welt abgelegt haben, wird nicht als das gesehen, was es ist, nämlich dass wir da quasi ein Drittel unseres Menschseins abgeschnitten haben von uns und es verleugnen, sondern es wird als Schritt in die Freiheit von primitiven Mythen und Aberglauben gefeiert. Klingelt es da bei euch? Berührt das was in uns euch? Bei mir schon. Also ich merke, da klingt was an, was ganz tief in mich hineingepflanzt worden ist von außen. Dann kommt die tiefe Überzeugung, dass der Mensch an sich gut ist. Die Überzeugung, dass es ausschließlich negative Lebensumstände sind, die den Menschen so unter Anführungszeichen, altmodisch würde man sagen, verderben. Ja? Die dann dazu führen, dass Menschen halt zerstörerische Verhaltensweisen zeigen. Ja? Würde der Mensch in einem idealen Umfeld aufwachsen, wäre der Mensch edel, hilfreich und gut, sagt der Humanismus. Und dass der Mensch nicht gut ist, sondern im Gegenteil von Gott Gnade und für Befreiung von seinem zerbrochenen Wesen braucht, das wird als bösartige und manipulative Botschaft einer Kirche abgelehnt, die die Menschen damit in geistiger und Unfreiheit und Knechtschaft halten will. So sieht die Gesellschaft die Botschaft von der Erlösung und davon, dass wir nicht gut sind. Und das hat mich auch geprägt. Es ist so. Ich will das nicht. Es zipft mich an, dass das so ist. Aber es ist halt so. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und von dieser Welt und Gesellschaft und Zeit geprägt worden. Ja. Und dann die tiefe Überzeugung, dass die Christentum und Religion, nicht nur die Kirche, sondern Religion an sich nichts Gutes gebracht haben, sondern Gewalt, Unterdrückung, Unfreiheit. Religion macht unfrei. An allen Bösen, an allen Kriegen sind im Grunde nur die Kirchen schuld. Jetzt überspitzt gesagt, aber manche sagen es wirklich so. Was der Kommunismus gemacht hat, eine erklärt atheistische Weltanschauung wird da geflissentlich ausgeblendet. Aber ja, es ist halt dieses Weltbild. Die Kirche ist böse, Religion ist böse. Und wir müssen uns von dieser Unterjochung durch dieses überkommene Geschichte befreien. Ja. Die Wahrheit ist, dass die Werte der Aufklärung und des Humanismus zutiefst biblisch sind und ohne christliches Erbe und ohne diese tiefe christliche Prägung, die Europa mitgemacht hat, Gott sei Dank, muss man sagen, gäbe es keine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Denn dass alle Menschen die gleiche Würde und den gleichen Wert haben. Das ist außerhalb von christlich geprägten Staaten absolut keine Selbstverständlichkeit. Für uns ist das normal. In anderen Gesellschaften, in den islamischen Ländern hat es bis in die 60er Jahre Sklaverei gegeben. War normal, hat keiner was dabei gefunden. Oder wenn wir uns in Indien das Kastensystem anschauen, das ist was ursprünglich zutiefst Christliches, diese Überzeugung, dass der Mensch einen Wert und eine Würde hat. Ja? Aber sie verleugnen die Quelle davon und glauben, dass der Mensch irgendwie aus sich selber heraus hat. Ja? Und ich erinnere euch an den Satz von Jakobus, wo er schreibt, diese Weisheit kommt nicht von Gott, sie ist weltlich und menschlich und von dämonischer Natur. Im Endeffekt steht da ein geistlicher Plan dahinter, um die Botschaft von Jesus zu zerstören und unwirksam zu machen. Und damit die Menschen ja nicht diese Botschaft von der Befreiung und Erlösung annehmen können. Und weil wir so davon geprägt sind, ist es für mich zumindest so schwierig, ich rede jetzt bewusst nur von mir, aber weil ich zutiefst von dieser Weltsicht geprägt bin. Ich meine, ich gehe seit über 30 Jahren mit Jesus, ja, aber das hat sich auf mich ausgewirkt. Und zum Teil haben das ja auch Kirchen übernommen. Und deswegen ist die Wahrheit über die Gnade Gottes irgendwo da stecken geblieben und noch nicht wirklich zu mir durchgedrungen. Und ich glaube, dass da ein Schlüssel darin besteht, dass Gott mit seinem Geist und mit seiner Kraft unter uns wirklich wichtig wirken kann, besteht darin, dass wir dieses Hindernis erstens einmal sehen und Gott darum bitten und dass unsere tun, dass wir das überwinden. Und mir sind jetzt in dem Zusammenhang zwei Punkte ganz wichtig. Was ich absolut nicht will, also dass wir jetzt dazu dieses falsche und völlig irreale Bild von einem übermächtigen Feind bekommen. Ja? Ich möchte euch einen Vers von Paulus zitieren, wo er schreibt, wenn Jesus wiederkommen wird, da steht, dann wird der Gesetzlose offen erscheinen. Aber der Herr Jesus wird ihn töten durch den Hauch seines Mundes. Wenn er kommt, wenn Jesus kommt, wird er ihn, also den Feind, durch sein bloßes Erscheinen vernichten. Das sind die wahren Machtverhältnisse in der geistlichen Welt. Ja. Wir haben einen erbitterten Feind, ja, der bösartig und hinterhältig und heimtückisch versucht, uns ständig niederzumachen und zu zerstören, zu verletzen und. Ja. Aber wir haben einen Herrn, der so weit drüber steht, dass wir keine Angst davor haben müssen. Ja. Und das Zweite ist, auch ein Trost an euch, ja, weil wir neigen, also ich habe zumindest die Neigung dazu, dass ich mir immer selber die Schuld gebe, wenn irgendwas schief läuft und ich meine, oh Gott, wo habe ich da wieder für ein Problem und oh Gott, wo brauche ich da wieder Veränderung und, ja. Es liegt nicht nur an mir. Es liegt auch an der Zeit und an dem Umfeld, in dem ich drinnen stehe. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Ja, ich kann mich jetzt nicht bequem zurücklehnen und sagen, naja, was soll ich machen? Das geht ja nicht. Naja, ich armer Kerl. Ja, wir sind keine Opfer. Jesus sagt, er, der in uns lebt, ist größer als der in der Welt. Der Johannes sagt es, Entschuldigung. Ja. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Oder ich würde es in meinen Worten sagen, lasst euch nicht unterkriegen. Ich, also Jesus, habe diese Welt besiegt. Wir haben einen Erlöser, der so weit drüber steht, dass wir keine Angst haben müssen und uns keine Opfer sind dieser Geschichten. Die Frage ist, was kann ich jetzt ganz praktisch tun? Wie komme ich ganz praktisch raus? Und da kommt jetzt bitte die nächste Folie. die ihr alle schon gesehen habt das letzte Mal und ihr werdet sie nicht das letzte Mal sehen. Ich gehe mir selber damit auf die Nerven und ich rufe mir das selber immer, immer wieder in Erinnerung, weil es so wichtig ist, ja. Weil ich weiß und sehe und erlebe, was das macht. Und weil ich sehe und erlebe, dass das was verändert. Und was das verändert, oder was das im Leben verändern kann, da habe ich jetzt euch ein Video mitgebracht. Da werdet ihr ein bisschen mehr darüber hören.
Die Anna wird mir jetzt zwei Fragen stellen, die ich dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten werde. Und ja, lasst euch überraschen, was da jetzt kommt.
Okay. Was hat sich bei Papa verändert, seit er mehr Zeit mit Gott verbringt? Und wie war er vorher und wie ist er jetzt?
Okay. Also, ich weiß und ich spüre und ich sehe auch, dass Helmut viel mehr von Gott hört, ja? Dass er viel mehr hört, was Gott zu ihm sagt und das viel besser wahrnehmen kann. Und dass er viel mehr Sehnsucht nach dem Wirken vom Heiligen Geist gekriegt hat dadurch. Das heißt, er taucht auch viel mehr in die geistlichen Themen ein. Er setzt sich viel mehr mit solchen Dingen auseinander, die für ihn wichtig sind, die auch für uns als Gemeinde wichtig sind. Weil einfach mehr Hunger da ist seither. Außerdem hat Gott ihm Dinge aufgezeigt, wo er selber Vergebung braucht, ja, die aus der Vergangenheit noch da waren, wo Dinge wieder aufgetaucht sind, wo er gemerkt hat, das passt noch nicht und wo Gott noch was tun will. Und das bringt ihm selber Heilung, aber auch uns als Familie bringt es Heilung, habe ich den Eindruck, weil es einfach in die Familie hineinwirkt und ja, unser Miteinander verbessert und ja, wir besser auch miteinander auskommen, ein Stück weit. Er ist auch viel entschlossener, finde ich, gewissen Dingen nicht mehr nachzugeben. Ja? Dinge, die in seinem Leben noch nicht so in Ordnung waren, denen nicht mehr nachzugeben und sich dagegen zu stellen, einfach, wenn es wieder auftauchen will. Also er hat da irgendwie auch mehr Entschlossenheit gewonnen.
Und um das Ganze jetzt wieder so auf den Boden der Tatsachen herunterzuholen, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag eine Stunde beten tue und Bibel lesen tue. Es ist für mich immer noch ein Kampf. Es gelingt mir nicht jeden Tag, keineswegs, ja. Aber ich bleibe einfach dran. Ich bleibe einfach dran. Und ich lasse da nicht nach. Und ich habe wirklich mich da so rein verbissen auf gewisse Art und Weise, so wirklich nach dem Motto, wenn ich es nicht schaffe, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aus. Nicht mehr im Selbstmitleid versinken, nicht mehr so, nicht mehr so, ah, ich schaffe das ja eh nicht. Und nicht mehr so, oh Jesus, hilf mir, sondern aus. Und was ich so wohltuend finde, auch an dieser Liste ist, ja, ich nenne es geistliche Übungen, nennt es spirituelle Übungen, nennt es irgendwie, es ist wurscht, wie wir das nennen, es ist wichtig, dass wir es tun, ja. Es ist auch so wertvoll zu wissen, wenn mir Bibellesen schwerfällt, ja, dann gehe ich halt in die Stille oder ich zum Beispiel höre mir dann Anbetungsmusik an. Das tut mir unheimlich gut, ja. Und das hilft mir sehr. Natürlich ist es gut, wenn wir Bibel lesen. Das ist immer richtig, ja. Aber es gibt auch Phasen, da holt man sich nicht wahnsinnig viel heraus. Aber dann gibt es andere Wege, ja. Auch Gebetszeit, einfach ich nenne das bewusst Austausch mit Gott, ja, damit wir dieses Fachchinesisch vermeiden. Weil darum geht es ja im Gebet, dass ich Gott mit Gott drüber redet, was beschäftigt mich und hinhör, was sind seine Antworten darauf, ja, dieser Herzensaustausch mit Gott, so wie ich es mit der Margit ja auch mache und wo wir uns jetzt auch wieder viel mehr Zeit dafür nehmen an den Abenden und nicht hackeln bis um 11 und dann schlafen gehen und keiner weiß, was der andere eigentlich gemacht hat, wenn wir nicht einmal darüber reden, ja, und wir werkeln halt so nebeneinander vor uns hin, auch das ist besser geworden, ja. Und das ist auch das Geheimnis. Wir sind euch letztes Jahr, haben wir immer wieder geredet über dieses 5x50, wenn es euch erinnert, ja? 5x in der Woche, 5x15. Na, 50 ist besser, aber 15 ist einmal ein guter Anfang, ja? 50 ist super, wenn man das schafft, aber mit 3 Kindern ist vielleicht nicht ganz so einfach. Und Job und Dienst in der Gemeinde, ne? Ja, aber das ist das Geheimnis dahinter. Dieses, wenn man fünfmal in der Woche 15 Minuten Qualitätszeit mit Gott verbringt, das ist kein Hexenwerk, das ist keine magische Formel, das sind ganz banale, praktische, biblische Regeln. Wenn ich jede Woche fünfmal für eine Viertelstunde Zeit in Gottes Gegenwart verbringe, dann macht das was mit mir. Dann verändert mich das. Und wenn wir mehr Leute das von uns machen, dann wird das auch unsere Gemeinde verändern. Dann wird das mich verändern und wenn es mich verändert, wird es da erinnern, wenn wir uns treffen, anders. Und wenn das mehr machen, dann wird es noch mehr anders werden. Dann werden wir noch mehr Kraft vom Heiligen Geist, mehr von Gottes Gegenwart, mehr Veränderung in unserem Innersten erleben, mehr Heilung und Wiederherstellung und so weiter und so fort. Das ist unser Teil, den wir wirklich leisten können. Und da geht es jetzt nicht um eine Werksgerechtigkeit, wie man das so gerne nennt, so quasi, dass wir vor Gott gut dastehen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, die Tür für ihn aufmachen. Das öffnet die Tür für ihn, damit er an uns wirken kann. Und das ist das so, man kann das so als eine Art Arbeitsteilung bezeichnen. Ja? Mein Teil ist, ich entscheide mich, in der Bibel zu lesen. Und ich entscheide mich, das nicht nur zu lesen, damit ich es gelesen habe, sondern ich entscheide mich auch dafür oder sage Gott, hey, sag mir was. Sag mir was durch den Text, den ich da heute lese. Ja? Und wenn er mir nichts sagt, dann, dass ich mit ihm rede drüber, dass ich mit Gott rede drüber. Was ist da los? Ich so verstehe das nicht. Oder ihm einfach sage, ich fange damit überhaupt nichts an. Und dann wird er mir eine Antwort geben. Also einfach Zeit mit ihm verbringen. Oder einfach einmal in der Anbetungsmusik. Wie gesagt, wir sind in Vineyard. Als Vineyard ist uns die Anbetung und die Musik was ganz was Wichtiges. Ja? Dass wir uns da mal fallen lassen. Reinfallen lassen auch in die Texte. Reinfallen lassen in das, was wollen die Menschen, die das geschrieben haben, ausdrücken. Manche werfen das der Vineyard vor, dass das so simple, seichte Lieder sind. Ja, sie sind einfach, aber sie sind alles andere als seicht. Weil man kann tiefe biblische Wahrheiten in ganz einfachen Sätzen ausdrücken. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man das ganz, ganz tief, geht das ganz, ganz tief hinein. Ja. Und da sehe ich den Schlüssel darin und die Lösung dafür, dass sich daran etwas ändert, dass wir da rauskommen aus diesem, zum Teil, also ich merke es bei mir schon, zum Teil schon noch ein verkopftes Christentum. Wo wir so innerlich blockiert sind, wo innerlich irgendwie die Sachen nicht wirklich an mich herankommen und so. Und wo ich merke, die Wahrheit über die Gnade Gottes habe ich nur in Teilen verstanden, aber noch nichts wirklich in ihrer vollen Tiefe und in ihrem vollen Umfang. Und wenn uns Gott sowas zeigt, dann ist das immer so, dass er sagt, hey, das macht nichts. Es ist okay. Du bist nur ein Mensch. Du bist nicht perfekt. Du wirst in dieser Welt nie perfekt sein. Aber es ist schön, dass du das erkannt und verstanden hast, weil jetzt können wir gemeinsam daran arbeiten. Jetzt kann ich mit dir gemeinsam daran wirken und da etwas in dir verändern. Es ist immer so eine Sache, wir haben so die Neigung dazu, wir haben im deutschsprachigen Raum und in Österreich eine ganz furchtbare Fehlerkultur. Das ist ganz, ganz zerstörerisch und giftig und bösartig, diese Fehlerkultur, wo wann immer ein Fehler passiert, dann wird nicht geschaut, aha, warum ist das passiert und wie kann man das besser machen, dass es nicht mehr passiert, sondern dann sucht man einen Sündenbock und der wird dann zur Schnecke gemacht. Und im Übrigen macht man weiter wie bisher. Das ist unsere Fehlerkultur und die ist furchtbar. Die ist so bösartig. Gottes Fehlerkultur schaut ganz anders aus. Wenn Gott uns auf einen Fehler hinweist, dann sagt er, schau, das ist das Hindernis und das habe ich dir jetzt gezeigt, damit ich mit dir gemeinsam daran arbeiten kann. Oder noch besser, damit du erleben kannst, wie ich dich darüber hinwegbringen, damit ich dir zeigen kann, wie du mit meiner Hilfe Dinge überwinden und hinter dir lassen kannst, die dich dein Leben lang gequält haben und wo du verzweifelt bist daran und wo du geglaubt hast, du wirst das nie schaffen, aber mit meiner Hilfe, weil ich Gott bin und weil mir alles möglich ist, werde ich mit dir gemeinsam darüber gehen. Das ist Gottes Fehlerkultur. Das ist seine Fehlerkultur. Erinnert euch an den verlorenen Sohn, an die Geschichte. Der hat alles verjubelt, der hat richtig Mist gebaut. Ja. Der hat es komplett in den Sand gesetzt. Und er hätte es verdient gehabt, dass er bei seinem Vater als Sklave arbeitet. Das wäre. Und was hat sein Vater gemacht? Er hat gewartet auf ihn, er ist ihm voller Freude entgegengelaufen und hat ihm neues Gewand anzogen, hat ihn reingewaschen von allem und hat ihm ein neues Leben in seinem Haus geschenkt im Endeffekt. Und das ist Gott. Wenn wir versagt haben, wenn wir es nicht auf die Reihe gebracht haben, dann lauft er uns von Weitem entgegen, wenn wir zu Gott umkehren. Nimmt uns in die Arme, tröstet uns, richtet uns wieder auf und verändert uns in unserem tiefsten Innersten und macht uns frei von diesen Dingen. Und da möchte ich jetzt gerne ins Gebet reingehen, weil ich glaube, dass wir da wirklich, das ist etwas, diese tiefe Herzensveränderung, das ist etwas, das kann nur Gott bei uns bewirken. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir über diese Dinge da in Gottes Gegenwart kommen, ja, dann machen wir die Tür auf, aber die Veränderung kann nur Gott schenken. Wir machen die Tür auf und er kommt durch diese Tür hinein und er wirkt dann. Und so möchte ich jetzt direkt ins Gebet übergehen. Und Jesus, ich danke dir und ich finde das so großartig, dass wir nicht Sklaven eines westlichen humanistischen Weltbildes sind. Dass wir dem nicht untergeordnet sind, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass du uns frei gemacht hast von diesen bösartigen, giftigen, zerstörerischen Dingen, die uns hier in unserer Gesellschaft, hier in unserer Zeit so viel gekostet haben, wo wir so viel verloren haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns befreit hast davon. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit deiner Kraft diese ganzen Sachen rausspülen kannst aus unserem Herzen und aus unseren Köpfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich kommst und da jetzt wirkst. Ich bete, dass du kommst und wirkst und da durchspülst mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und uns da reinwascht, wo wir Veränderung brauchen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die dieser westlichen Gesellschaft, die sich nicht anpasst an diese Gesellschaft und die nicht unter dieser Gesellschaft ist, sondern die fähig ist, durch deine Kraft, durch deinen Geist, diese Gesellschaft zu konfrontieren und das auf eine liebevolle Weise. Dass wir auf liebevolle Weise diesem Weltbild etwas entgegensetzen können. Dass wir auf deine großartige und liebevolle Weise und in deiner Klarheit, die du uns schenkst, diesem Denken was entgegensetzen und wirklich das selber zutiefst verinnerlichen, dass ein anderes Leben möglich ist. Dass ein Leben möglich ist, das nicht mehr abhängig ist von diesen materiellen Dingen. Ja, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, ja, wir brauchen Kleidung, ja, wir brauchen was zu essen. Das ist schon richtig. Aber wir brauchen keine Smartphones und keine Laptops und keine Luxuskonsumartikel. Es ist schön, wenn wir es haben, aber das ist nicht jetzt das Leben. Das ist nicht das Leben. Leben ist, Menschen deine Botschaft weiterzugeben. Wahres Leben ist, deine Liebe in diese Welt hinauszutragen. Wahres Leben ist, dein Reich in diese Welt hinauszutragen, indem wir die Werke des Feindes zerstören, indem wir beten für kranke Menschen, indem wir beten für bedrückte Menschen, indem wir Menschen frei machen vom dämonischen Mächten. In der Vollmacht Jesu Christi, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir so einen großartigen Gott haben, der uns so unglaublich liebt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Kraft und uns neu erfüllst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns neu erfüllst mit dieser Kraft. Die Esther und ich hatten jetzt den gleichen Impuls. Es gibt ein Lied zu diesem Thema. Ich werde euch kurz erklären, worum es dieses geht. Das kommt aus der Vineyard. Es kommt aus der Vineyard in England. Ich glaube sogar aus der Trent Vineyard, wo wir vor 2 Jahren auf Besuch waren. Und das ist ein prophetisches Lied, wo es darum geht. Das nennt sich God of our Mothers and Fathers. Das Gebet dahinter ist, dass Gott sich wieder so zeigt, wie er es in den Anfängen unserer Bewegung gemacht hat. Dass sein Geist wirklich durch uns fließen kann. Dass sein Geist durch uns wirken kann. Dass wir auf ganz normale Weise und auf diese wunderschöne, bodenständige, ehrliche und nicht übertriebene und nicht übergeistliche Weise einfach hinausgehen zu den Menschen, ihnen von Jesus erzählen, für Kranke beten, dass Menschen frei werden von Dämonen und dass einfach die Liebe und die Wahrheit und der Heilige Geist sich ausbreiten und wirken durch uns. Wir haben wirklich so ein wunderbares Erbe als Bewegung. Wir haben so einen Schatz von Gott anvertraut bekommen. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du es bewirkst, dass dieser Schatz wieder lebt und wieder sichtbar wird. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, Teil dieser Bewegung zu sein. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, da so zu stehen, dass wir da unser Zuhause gefunden haben. Und betet es einfach mit. Es ist auf Englisch der Text. Einige von euch können es eh. Lasst euch ein auf dieses Lied und betet es einfach mit. Weil das ist auch mein Gebet, dass der Gott unserer geistlichen Mütter und Väter so wirkt, wie er es damals gemacht hat. In anderer Form. Wir haben 2020 oder 2021 und nicht 1980. Es wird anders ausschauen. Aber es wird dasselbe Kraft und dasselbe Geist und dieselbe Freiheit sein. Und dafür bete ich. Amen.